SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.
Er wirkte eher zurückhaltend, fast ein bisschen schüchtern. Er hat die Fragen des Richters über einen Dolmetscher beantwortet. Dabei sprach er dann meistens sehr leise und er hat oft auch nur sehr knapp und einsilbig geantwortet. Das führte dazu, dass die Befragung sich sehr in die Länge gezogen hat und der Richter oft auch nochmal nachhaken musste. Und einzelne Fragen wollte Ali Bashar gar nicht beantworten oder er sagte, dass er sich nicht richtig erinnern würde.
Susannas Mutter und ihr leiblicher Vater waren ja auch im Gerichtssaal heute. Wie haben die beiden reagiert auf das, was Ali Bashar gesagt hat?
Also Susannas Mutter, die saß als Nebenklägerin quasi direkt gegenüber von Ali Bashar. Sie wirkte einigermaßen gefasst, aber sie hatte die ganze Zeit Tränen in den Augen. Ganz besonders, als die Tat nochmal sehr detailliert von Ali Bashar beschrieben wurde. Genauso ging es dem Vater von Susanna, der saß mit im Zuschauerraum. Insgesamt gab es so gut wie keinen Blickkontakt zwischen der Familie und Ali Bashar. Auch als der 22-Jährige sich während der Verhandlung bei der Familie entschuldigt hat, kein Blickkontakt. Und die Familie wirkte auch nicht so, als würde sie seine Entschuldigung ernst nehmen.
Es ist ja ein Prozess, der bundesweit beobachtet wird. Wie war da die Atmosphäre zum Auftakt des Verfahrens?
Ja, die Atmosphäre war heute auf jeden Fall angespannt. Das konnte man spüren, nicht nur im Zuschauerraum und im Gerichtssaal selbst, sondern im ganzen Gerichtsgebäude. Das fing damit an, dass deutlich mehr Polizeibeamte unterwegs waren, rund um das Gebäude und auf den Gängen. Außerdem gab es 2 Sicherheitskontrollen, um bis zum Gerichtssaal zu kommen. Normalerweise gibt es nur eine. Und eine Mitarbeiterin, die meine Tasche kontrolliert hat, die sagte auch zu mir, Mensch, was für eine Aufregung. Also es war heute auf jeden Fall ein besonderer Tag am Landgericht in Wiesbaden.
Und es gab ja auch ein großes Interesse an diesem Gerichtsverfahren. Und das Interesse war so groß, dass der Vater, Susannas Vater, fast nicht in den Gerichtssaal gekommen wäre.
Genau, also es fing schon damit an, dass manche Zuschauer nicht mehr rein konnten, weil der Saal eben schon voll war. Und der Vater, der konnte dann aber doch noch in den Saal, weil ein anderer Mann ihm seinen Platz zur Verfügung gestellt hat. Da gab es ganz kurz Aufregung, aber es ist dann doch noch gut gegangen für den Vater.
Und der erste Prozesstag lief, kann man so sagen, reibungslos über die Bühne?
Ja, reibungslos auf jeden Fall, nur dass er eben relativ abrupt geendet ist. Also der Ali Bashar, der Angeklagte, hat relativ überraschend gesagt, so, heute möchte ich nichts mehr sagen. Und das kam dann sowohl für die Nebenkläger als auch für den Richter, der nochmal nachgefragt hat, relativ überraschend. Aber es lief ansonsten reibungslos ab.
Viele Menschen verstehen das nicht. Da haben wir einen jungen Mann, der ist polizeibekannt, gewaltbereit, seinen Asylantrag abgelehnt. Trotzdem ist er noch hier und bringt ein junges Mädchen um. Wie kann das sein?
Er und seine Familie waren abgelehnte Asylbewerber. Das heißt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat den Asylantrag einfach abgelehnt. Dagegen habe ich aber ein Rechtsmittel. Ich kann dagegen klagen. Und diese Klage hat einen sogenannten Suspensiveffekt, also aufschiebende Wirkung.
Es gibt ja auch sowas wie Abschiebehaft oder so. Sowas kommt in so einem Fall nicht in Frage?
Weil er noch nicht ausreisepflichtig ist. Also der Bundesamtsbescheid hat zwar schon die Abschiebungsandrohung drin, aber der ist halt nicht rechtskräftig. was aber jetzt nicht ausschließt, jemanden beispielsweise in Strafhaft zu nehmen. Also wenn einer hier ständig Straftaten begeht, dann kann der auch in U-Haft genommen werden, weil vielleicht Wiederholungsgefahr besteht oder sowas.
Verfahren, jetzt nicht nur bezogen auf Abschiebefragen, sondern generell Verfahren in Deutschland, dauern ja oftmals sehr lange. Ist das da auch der Fall?
Man muss sagen, das Bundesamt für Migration ist mittlerweile sehr, sehr schnell geworden. Also wenn heute einer einen Asylantrag stellt, dann kann es sein, dass der schon innerhalb von Tagen oder Wochen seinen Bescheid hat. Das ist gut, finde ich. Damals war es halt so, dass die Jahre auf eine Entscheidung gewartet haben. Dann gab es diesen großen politischen Druck. Und das Bundesamt hat dann ganz, ganz viele Bescheide gemacht, die dann aber auch handwerklich leider oft nicht sehr gut waren. Und natürlich klagen die Leute dagegen. Und solange eben diese Klagen laufen, läuft mein Asyl noch weiter. Wenn mein Asyl zu Ende ist, dann kann ich abgeschoben werden, wenn es Papiere gibt.
2015 kamen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Unter ihnen war damals auch Ali Bashar. Wie hat das eigentlich Ihre Arbeit als Anwalt verändert? Sie bearbeiten ja viele Fälle, in denen Ihre Mandanten abgeschoben werden sollen.
Also das beschäftigt uns heute noch. Also wenn die Familie da jetzt nicht ausgereist wäre, vermutlich hätten die wahrscheinlich heute noch nicht ihren Termin am Gericht gehabt. Weil im Moment ist es ganz normal, dass wenn ich jetzt einen Termin in einer Asylsache am Gericht habe, da ungefähr vor 2 Jahren oder länger geklagt wurde.
Aber das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, das BAMF arbeitet inzwischen zügig und die entsprechenden Behörden, aber es hängt jetzt an den Gerichten.
Ja, die Gerichte haben da so ein bisschen den schwarzen Peter bekommen. Das Land kann ja jetzt auch nicht mal eben ganz, ganz viele Richter einstellen. Was machen sie mit denen? Die werden auf Lebenszeit benannt. Noch vor einigen Jahren war es so, da hatten wir viel zu wenig Fälle am Verwaltungsgericht. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass man alle Fälle nach dem Asylverfahrensgesetz in Trier konzentriert hat. Das hat jetzt den Effekt, dass ich dann nicht eben mal nach Mainz zum Verwaltungsgericht fahren kann oder vielleicht mal nach Neustadt, sondern wir müssen immer jetzt nach Trier fahren. Das ist noch aus der Zeit, wo die so wenig zu tun hatten.
Herr Nelte, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke.
Also beide Lager, zum einen die, die an der Mahnwache der AfD teilnehmen und zum anderen die, die eben gegen diese Mahnwache protestieren, stehen sich unmittelbar gegenüber. Das ist nur ein Steinwurf von unserem Studio entfernt. Es sind etwa 150 bis 200 Menschen auf beiden Seiten und die sind getrennt durch jede Menge Absperrgitter der Polizei. Und außerdem sind jede Menge Polizisten hier im Einsatz. Die mussten bislang nicht eingreifen, denn der Protest bzw. die Mahnwache, beides läuft sehr ruhig und gesittet. Ab. Jede Seite macht ihr Anliegen deutlich, aber das tatsächlich ruhig und fast schon andächtig. Die Teilnehmer der Warnwache gedenken zum einen der getöteten Syndia, aber fordern eben auch Konsequenzen aus den Fällen, eben aus Worms vergangene Woche oder auch aus dem Fall Susanna. Und genau das kritisieren die Demonstranten. Sie sagen eben, dass die AfD den Tod der jungen Frauen hier in Worms gerade instrumentalisiert.
Das Interesse am Prozessauftakt war groß. Aktivisten aus rechtspopulistischen Kreisen waren zum Teil von weit her angereist. Aber auch eine ehemalige Nachbarin der Mutter reihte sich in die Warteschlange ein.
Ich fühle halt extrem mit und sie ist eine ganz, ganz starke Frau. Ich selber, wenn das mir passiert wäre, ich könnte das nicht durchstehen.
Als die Anklageschrift mit allen grausigen Details verlesen wird, verliert Susannas Mutter die Fassung. Sie ist als Nebenklägerin im Gericht erschienen mit Petra Kartmann, ihrer Anwältin.
Wenn Sie hingeschaut haben, dann sehen Sie, dass sie oftmals vor sich hin weint, still. Sie ist verzweifelt und hat immer Angst, dass im Endeffekt ihrer Tochter unterstellt wird, dass alles einvernehmlich stattgefunden hat. Meine Mandantin ist genau von dem Gegenteil überzeugt.
Das Gericht versucht am ersten Verhandlungstag zu ergründen, wie Ali B. im Nordirak aufwuchs, wie er nach Deutschland kam und wie er seither seine Tage in Wiesbaden zubrachte. Es entsteht das Bild eines jungen Mannes ohne Perspektive, der einen Deutschkurs abgebrochen hat, sich ziellos durch den Tag treiben lässt, viel Zeit in der City verbringt, anfängt zu trinken und gelegentlich Drogen zu nehmen. Durch seinen jüngeren Bruder lernt er Susanna kennen. Ein loser Kontakt bis zu der fatalen Begegnung im Mai. Ali B. bestreitet die Vergewaltigung. Susanna habe seinen Wunsch nach Sex zunächst abgelehnt, dann zugestimmt. Getötet haben will er sie im Affekt. Sie sei gestolpert, habe im Gesicht geblutet, wegen verschmutzter Kleidung mit der Polizei gedroht. Da sei ihm schwarz vor Augen geworden, er habe sie festgehalten und zugedrückt. Mit diesem angeblichen Blackout weicht er von seinem bisherigen Geständnis ab. Nach der Mittagspause geht die Vernehmung mit einer zweiten Überraschung weiter. Der Angeklagte entschuldigt sich bei den Eltern von Susanna. Doch als der Richter mit weiteren Fragen nachhaken will, bricht Ali B. die Vernehmung ab. Für Petra Kartmann, Anwältin der Mutter, eher ein taktischer Zug.
Für mich gehört zu einer Entschuldigung ein Blickkontakt. Den habe ich vermisst. Für mich kam sie, so wie sie erfolgt ist, nicht von Herzen.